Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen, um über ein hochaktuelles Thema sprechen zu dürfen. Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, das Drama des jüdischen Tempels. Jerusalem ist eine der ältesten Städte der Welt. Jerusalem ist älter als 4000 Jahre und ihre Geschichte von Höhen und Tiefen, Herrlichkeit und Blut und Tränen ist in der Geschichte der Menschheit absolut einzigartig. Auch die geografische Lage Jerusalems ist außergewöhnlich. Jerusalem liegt am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Oder man könnte sagen, an der Schnittstelle der drei antiken Zivilisationszentren, Sumerien in Asien, Ägypten in Afrika und Griechenland in Europa. Nun verstehen Sie vielleicht auch besser, warum in Hesekiel 5, Vers 5 gesagt wird von Gott, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Der Name Jerusalem, auf Hebräisch spricht man das aus, Jerusalem, heißt auf Deutsch so viel wie Stadt des Friedens. Und schon hier merken Sie, wie zwischen Name und Realität heute ein beängstigendes Spannungsfeld besteht. Denn keine Stadt der Welt stellt den Weltfrieden mehr in Frage als gerade Jerusalem, die Stadt des Friedens. Der heutige Kampf um Jerusalem konzentriert sich mehr und mehr auf den Tempelplatz im Ostteil der Stadt. Warum ist dieses Stückchen Land dermaßen begehrt und umstritten? Nun, ich muss Ihnen erklären, hier stand während etwa 1000 Jahren der jüdische Tempel, das geografische Zentrum der jüdischen Religion. Nämlich vom 10. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. An der gleichen Stelle steht seit dem 7. Jahrhundert bis heute der Felsendom, die Omar-Moschee. In der Hierarchie des Islam bildet dieser Ort das drittwichtigste Heiligtum, nämlich gerade nach Mekka und Medina. Nun, Sie merken, hier treffen Welten aufeinander, auf diesen paar Quadratmetern. Und es ist so, dass die Explosionsgewalt des Pulverfasses Nahost von Bedeutung ist für die ganze Welt und eben die Sicherheit der ganzen Welt in Frage stellt. Und darum ist das ein Thema, dem sich niemand auf dieser Erde entziehen kann. Nun, wenn Sie die Bedeutung der Ereignisse heute und dessen, was noch auf uns zukommen wird, wirklich gut verstehen möchten, dann sollten wir das in einen gesamtgeschichtlichen Zusammenhang stellen. Und deshalb lade ich Sie ein, mit mir eine weite Reise zu machen in die Vergangenheit. In Gedanken drehen wir die Räder der Geschichte um etwa 3500 Jahre zurück. Nämlich um 1500 vor Christus war das Volk Israel als Sklavenvolk in Ägypten. Und da begann das ganze Drama. Durch die 10 Plagen, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch geführt hatten, war es diesem leidgeplagten Volk möglich, aus Ägypten auszuziehen, um in die Heimat nach Kanaan, ins Land Israel zu ziehen. Die Reise ging durch die Wüste Sinai. Eine ganz wichtige Station auf der Reise ins verheißene Land war die Lagerung am Horeb, am Berg der Gesetzgebung. Denn hier bekam Israel die Tora, das Gesetz Mose. Das bestand zunächst aus den 10 Geboten, aber dann aus weiteren Hunderten von Geboten, die sie in den 5 Büchern Mose im Anfangsteil der Bibel nachlesen können. Diese Gebote zeigten die göttliche Anforderung an Israel. Aber es war so, sehr schnell, wenn man versuchte damals diese Gebote einzuhalten, merkte man, wir sind gar nicht fähig, diese Anforderungen zu erfüllen. Und man merkt, Sie können den Test auch heute noch wiederholen, versuchen Sie einmal wirklich streng nach diesen Geboten zu leben. Und Sie merken, wie Israel damals, wir haben in uns eigenartigerweise sogar ein Verlangen, genau das Gegenteil zu tun, was die Gebote sagen. Und so hat sich die Tora als ein Spiegel erwiesen. Ein Spiegel, der tiefer zündet als unser Badzimmerspiegel, denn er bringt plastisch das Problem der Sündhaftigkeit des Menschen ans Licht. Aber interessant ist, in Verbindung mit der Gabe der Tora, des Gesetzes, bekam Israel auch die Anweisung zum Bau eines transportablen Tempels, der sogenannten Stiftshütte. Bei dieser Stiftshütte spielte der Opferdienst eine ganz zentrale Rolle. In Verbindung mit dem Opferdienst lernte Israel, auch wenn der Mensch sich schuldig macht vor Gott, es gibt eine Möglichkeit, um Vergebung zu bekommen. Wer die Gebote übertreten hatte, hatte die Möglichkeit, ein unschuldiges Tier zu nehmen, sagen wir ein Lamm, damit in diesen Vorhof des Tempels hinzugehen, um dort Vergebung zu bekommen. Ich erkläre gleich im Detail, wie das gegangen ist. Der schuldige Mensch musste seine Hände auf das Opfertier legen, besser gesagt drücken. Die Smicha ist ein Auflegen mit dem ganzen Gewicht. Dabei musste der Schuldige ganz konkret bekennen, was er begangen hat, welche Gebote er gebrochen hatte. Er musste es ernsthaft bereuen und dann wurde quasi bildlich durch das Aufdrücken die ganze Schuld auf das unschuldige Tier übertragen. Und der Schuldige selbst musste anschließend das Tier schlachten. Und so wurde das Tier dann geopfert. Israel lernte in der Frühzeit seiner Geschichte. Erstens, der Mensch ist schuldig vor Gott. Zweitens, es gibt eine Möglichkeit der Rückkehr zu Gott und der Vergebung. Aber drittens, das beruht auf Reue und Sündenbekenntnis Gott gegenüber und auf dem Tod eines unschuldigen Stellvertreters. Erlösung durch Stellvertretung. Das war eine der Grundlektionen in der Geschichte Israels. Nun, Sie fragen sich, was hat das alles zu tun mit Jerusalem? Ich erzähle jetzt die Vorgeschichte, gewissermaßen von Ägypten nach Jerusalem. Diese Vorgeschichte ist absolut notwendig und wichtig, damit wir alles Weitere richtig verstehen können. Sie sehen hier zusammenfassend, Israels Auszug aus Ramsesstadt und Pithom, Durchzug durchs Rote Meer, hinab bis zum Horeb, dem Berg der Gesetzgebung, dann die Wanderung durch die Wüste bis nach 40 Jahren nach dem Auszug aus Ägypten, das Volk hier in den Gefilden Moabs am Eingang zum verheißenen Land stand. Auf heute jordanischem Gebiet gegenüber von Jericho. Sie sehen hier eine Rekonstruktionszeichnung der letzten Lagerung Israels vor dem Einzug ins verheißene Land. Hier das vielleicht etwa 4 Millionen umfassende Volk rund um die Stiftshütte, ganz zentral in der Mitte. Hier in den Gefilden Moabs hielt Mose, der Gesetzgeber, 8 Abschiedsreden, die uns im 5. Buch Mose im Deuteronomium überliefert sind. Mose erklärte in diesen Reden, wie die Tora, die man in der Wüste kennengelernt hatte, nun auf die neue Situation des Landes anzuwenden ist. In unserem Zusammenhang ist besonders eine Anweisung aus 5. Mose, Deuteronomium 12, 13 bis 14 wichtig. Nimm dich in Acht, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort, den du siehst, opferst. Nur an dem Ort, den der Ewige im Gebiet eines deiner Stämme erwählen wird, darfst du deine Brandopfer darbringen. Damit wurde klar, Im verheißenen Land sollte es einen Ort für die Opfer und den Gottesdienst geben. Dieser Ort ist einzig und ohne Alternative. Dieser Ort wird in 5. Mose 21 Mal erwähnt. Interessanterweise 3 mal 7. Aber der Name dieses Ortes wird nie genannt. Israel nahm in der Folge das Land Kanaan, das Land der Verheißung, Stück für Stück ein. Sie sehen, es war ein Land, das von Milch und Honig floss. So ähnlich wie die Schweiz. Israel ging auf die Suche nach dem auserwählten Ort im Land. Sie sehen hier eine Zusammenfassung. Auszug aus Ägypten unter Mose. Wüstenwanderung, 40 Jahre. Dann Einnahme des Landes unter Josua. Es folgte die Zeit der Richter und darauf die Zeit des ersten Königs Saul. Sodann David und Salomo. Mit David kommen wir zu einer ganz neuen, entscheidenden Etappe. Um 1004 vor Christus eroberte David die jebusitische Enklave Jerusalem am Südabhang des Berges Zion oder Moria. Sogleich nach der Eroberung erhob David diese Stadt zur Hauptstadt des zwölfstämmigen Reiches Israel. Ihm wurde durch prophetische Offenbarung mitgeteilt, hier ist der auserwählte Ort für den Gottesdienst, von dem Moses gesprochen hatte. Sie verstehen nun, warum man heute 3000 Jahre Jerusalem, jüdische Hauptstadt, feiert. Eben 1004 vor Christus wurde die Stadt jüdische Hauptstadt. Sein Sohn Salomo baute die Stadt weiter aus, nach Norden, und baute auf die Bergspitze den ersten Tempel aus Stein. Das ist der salomonische Tempel, der sprichwörtlich herrlich war. Dieser Tempel ersetzte die Stiftshütte. Die Stiftshütte wurde nämlich noch hier nach Jerusalem gebracht. Und nach der rabbinischen Überlieferung hat man sie in ihre Einzelteile zerlegt und dann in unterirdischen Gewölben im Tempelberg untergebracht. Die Stiftshütte ging also gewissermaßen auf in dem ersten Tempel. Hier war der Ort. Und es gab nur diesen Tempel. Ein Tempel sollte das Zeugnis sein dafür, es gibt nur einen wahren Gott. Die Heiden hatten viele Götter und damit auch viele Tempel. Israel sollte einen Tempel haben als Zeugnis für den einen wahren Gott. Sie wissen es wohl. Am Ende seines Lebens wandte sich Salomo von dem einen Gott ab. Und er begann auch, Götter der umliegenden Völker zu verehren. Heute im sogenannten New Age-Jargon würde man sagen, er begann, kosmische Kräfte in der Natur zu verehren. Denn diese Götter waren Naturgottheiten. Anstatt den Schöpfer begann er, die Schöpfung zu verehren. Das tönt ganz nach Jean-Jacques Rousseau, nicht wahr? Zurück zur Natur. Und Israel folgte dem König massenweise auf diesem Weg. Viele Propheten traten auf und warnten Israel vor schweren nationalen Konsequenzen. Und sie malten es im Detail aus. Sie sagten, die Assyrer würden kommen und das Reich Israels zerstören im Norden. Sie sagten voraus, dass die Babylonier kommen würden und das Südreich zerstören würden. Aber die Masse hörte nicht auf die Rufe. Kulturgeschichtlich haben wir hier ein ganz interessantes Phänomen. Wir haben hier ein Volk, das den einen Gott der Bibel verehrte, aber sich von dem abwandte und begann, kosmische Kräfte in der Natur zu verehren. Da haben Sie eine Parallele heute in Europa. Jahrhundertelang hat man in Europa den Gott der Bibel verehrt. Und heute sehen Sie in diesem Zug zurück zur Natur, zurück zur Schöpfung, und man spricht nicht mehr über den Schöpfer, genau das gleiche Phänomen. Abwendung vom Schöpfer, Hinwendung zur Schöpfung. Es kam wie Donnerschläge. Um 723 vor Christus zerschlug die assyrische Armee das Nordreich der 10 Stämme. Samaria fiel und die 10 Stämme wurden weggeführt in die Verbannung nach Assyrien. Genau so, wie die Propheten das vorausgesagt hatten. Und hier sehen Sie eine originale assyrische Darstellung aus der Zeit von Leuten aus den 10 Stämmen, die in die Verbannung gehen. Das sind assyrische Soldaten. Es blieb übrig das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Nun, schon Mose hatte vorausgesagt, was geschehen würde, wenn Israel sich von der Bibel, Gottes Wort, und dem Schöpfergott der Bibel abwenden würde. Schon im Deuteronomium, im 5. Buch Mose 28, Vers 36 können Sie lesen, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter, und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, Holz und Stein. In den Jahren 605 bis 586 vor Christus zerschlug die babylonische Armee unter Nebukadnezar II. Das Südreich Juda. Um 586 ging Jerusalem in Flammen auf. Und der herrliche salomonische Tempel wurde zerstört in Staub und Asche. Ein Volk, das dem einen Gott der Bibel den Rücken zugekehrt hatte, sollte auch nicht mehr das Symbol, den Hinweis auf den einen Gott haben. Den Tempel auf Zion, auf Moria. Alle Hoffnungen waren gewissermaßen am Boden zerschlagen. Das jüdische Volk wurde weggeführt in die Verbannung nach Babylonien, in den heutigen Irak. Hier sehen Sie den Südpalast von Nebukadnezar in Babylon, wieder aufgebaut von Saddam Hussein zu seiner Ehre. Weil er betrachtet sich ja als zweiter Nebukadnezar. Er betrachtet es als seine Lebensaufgabe, den Judenstaat zu zerstören, wie damals Nebukadnezar das gemacht hatte. Unter den Weggeführten damals war auch ein Teenager namens Daniel. Er war aus adligem Geschlecht und wurde deshalb gezwungen, an der Universität in Babylon zu studieren. 6 Semester, in ihrer Bibel steht 3 Jahre, aber das ist ja das Gleiche, um nachher in Staatsdienste gestellt zu werden. Daniel war aber auch tätig als Prophet Gottes und er hat ein Bibelbuch geschrieben, das Buch des Propheten Daniel. Er lebte zu einer Zeit, als Jerusalem in Staub und Asche lag, während Babylon sich sonnte in seinem Glanz. Daniel sprach über die Zukunft vieler Völker, aber auch über Jerusalem. Was er über Jerusalem sagte, wird uns noch sehr interessieren. Denn er sagte voraus, dass von dem Moment an, wo einmal ein Erlass ausgehen würde, Jerusalem wieder aufzubauen, von da an könne man berechnen, wann der verheißene Erlöser, der Messias, komme. Aber bevor wir das anschauen, gehen wir schön der Reihe nach. Hier nochmals eine Zusammenfassung. Sie sehen, wie unter David und Salomo, da war Israel eine Einheit von 12 Stämmen. Nach dem Tod von Salomo wurde das Reich Israel aufgetrennt in das Südreich mit den Königen von Juda, Hauptstadt Jerusalem, und das Nordreich der 10 Stämme. Ich habe erklärt, wie die 10 Stämme um 723 nach Assyrien weggeführt wurden und ab 605 und folgende das Südreich nach Babylon. Babylon war 70 Jahre im Glanz seiner Macht. Und dann brach es zusammen. Um 538 vor Christus kamen nämlich die Perser und Meder, eroberten das babylonische Reich und König Kores oder Kyros gab den Juden die Erlaubnis, zurückzukehren nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Der Prophet Jesaja hatte das schon längst vorausgesagt. Sogar mit Namensnennung Kores. 150 Jahre bevor diese Dinge geschahen, hat er ihn bereits mit Namen erwähnt. Also, Zehntausende von Juden kehrten zurück ins Land der Väter. Es war vor allem die Unterschicht, die zurückkehrte. Viele sind in der Gefangenschaft bereits wieder reich geworden, mit Handel und so. Die sind dann meistens geblieben. Die Unterschicht ist zurückgekehrt und hat als erstes hier auf Zion den Tempel wieder aufgebaut. Bevor sie die Stadt wieder aufbauten. Man hatte keine großen finanziellen Möglichkeiten. Es war ein bescheidener Tempel, aber wenigstens hatte man nach diesem Unterbruch von einigen Jahrzehnten wieder die stellvertretenden Opfer der Tora. Sie sehen hier auf dieser Rekonstruktionszeichnung, man baute den zweiten Tempel wieder genau am gleichen Ort auf dem 500 Ellen Quadrat des salomonischen Tempelplatzes wieder auf. Auf der Spur des Alten. Um 445 vor Christus gab der persische König Artaxerxes die Erlaubnis, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Dieses Ereignis ist nun ganz wichtig für uns, denn davon hatte Daniel in der Gefangenschaft schon prophetisch gesprochen. Aber wir gehen jetzt schön der Reihe nach, aus pädagogischen Gründen, und wir kehren da zurück. Sie sehen auch hier wieder den zweiten Tempel in Jerusalem. Der sieht aber nicht gerade bescheiden aus. Was ist geschehen? Um 19 vor Christus, da wollte König Herodes sich beim jüdischen Volk beliebt machen. Er war ja ein Edomiter. Er hat unvorstellbare Schätze und Reichtümer investiert, dem jüdischen Volk zur Verfügung gestellt, dass sie den Tempel total umbauen könnten. Es entstand ein gigantisches Werk. Die Tempelplattform wurde auf die doppelte Größe erweitert, auf 144.000 Quadratmeter. Das ist das größte Heiligtum der ganzen Menschheitsgeschichte geworden. Sogar größer als der Karnak-Tempel in Ägypten. Der hat nämlich nur 80.000 Quadratmeter. Man hat im Norden sogar das Bezetta-Tal künstlich aufgeschüttet, um die Plattform so ausweiten zu können. Was schließlich um die Zeitenwende dastand, war ein Tempel von derartiger Ausstrahlung, Pracht und Herrlichkeit, der selbst den salomonischen Tempel übertraf. Weit übertraf. Nun, ich möchte nochmals zurückkehren. Ins Jahr 445 vor Christus, als Artaxerxes die Erlaubnis gegeben hatte, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Ja, Daniel hatte ja von diesem Ereignis prophetisch gesprochen, schon im 6. Jahrhundert vor Christus. Und so lesen wir in Daniel 9, Vers 25. Folgendes musst du wissen und verstehen. Auch wir wollen das wissen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, da ein Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems herausgegeben wird, bis zum Zeitpunkt, da der Messias als Fürst auftreten wird, wird eine Zeitperiode von 67 Jahrwochen vergehen. Nun, wir haben hier einen Anfangs- und einen Endpunkt. Anfangspunkt, Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems. Endpunkt, das Kommen des Messias, das ist der verheißene Erlöser, als Fürst. Dazwischen eine Zeitperiode von 67 Jahrwochen. Ich erkläre den Begriff Jahrwoche. Was eine Woche von Tagen ist, das wissen wir. Das ist eine 7-Tage-Einheit. Eine Jahrwoche ist eine Einheit von 7 Jahren. Das hebräische Wort Shavua bedeutet also hier eine Einheit von 7 Jahren. Und ich kann hinzufügen, die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage. Nun, wir rechnen im Kopf. 67 Jahrwochen, das gibt 69 Jahrwochen. Jetzt wollen wir das aber in Jahre umrechnen, also 69 mal 7 Jahre, das gibt 483 Jahre. Und weil wir es sehr genau nehmen möchten, rechnen wir um 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Nun, der Erlass von Artaxerxes fand statt 445 vor Christus, und zwar nach der Überlieferung im Buch Nehemia im Monat Nissan. Dieser jüdische Monat fällt auf unseren März, unsere Monate März, April. Falls Jesus, der Rabbi aus Galiläa, der Messias ist, wann ist er als Fürst aufgetreten in Israel? Nur einmal, am Palmsonntag, als er vom Ölberg her auf dem Esel eingeritten ist nach Jerusalem, zum Tempel gegangen ist und von der Volksmenge als Messiaskönig ausgerufen wurde. Wann war das? Das war im Passamonat, Nissan, März, April, 32 nach Christus. Wie komme ich auf 32? Ganz einfach. In Lukas 3, im Evangelium nach Lukas, da steht, dass Jesus Christus seinen Dienst als Prediger begonnen hat im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Tiberius herrschte ab 14 nach Christus. 15 Jahre dazu, das gibt es Jahr 29. Jesus Christus wanderte umher während 3 Jahren in Israel als Prediger. Davon spricht Lukas 13, Verse 4 bis 6. Nun, diese Jahre führen uns zum Jahr 32. Wenn Sie sich die Mühe machen, wie ich das getan habe und viele andere, und schauen, wie viele Tage dazwischen liegen zwischen diesen Daten, dann stellen Sie fest, 100 dieser 173.880 Tage passen wunderbar exakt da hinein. Diese Prophetie hat sich mit einer derartigen Perfektion erfüllt, dass man effektiv sagen kann, es ist möglich zu beweisen, dass Jesus von Nazareth der geweissagte Messias des Alten Testamentes ist. Aber wir sind noch nicht am Ende. Daniel 9 geht weiter. Übrigens hier sehen Sie, der Messias Jesus ist vom Ölberg her durchs Kidron-Tal eingeritten nach Jerusalem und ging dann hier auf den Tempelplatz. Von der Volksmenge wurde er begrüßt mit Baruch haba beshem Adonai. Willkommen, der kommt im Namen des Herrn. Das ist die Begrüßungsformel des Messias aus Psalm 118. Daniel 9 geht weiter. Wir lesen, Jerusalem wird, und damit ist gemeint, im Verlauf der sieben ersten Jahrwoche, der ersten 49 Jahre, mit einem Straßennetz und mit Plätzen wieder aufgebaut werden. Dies wird aber eine schwere Zeit sein. Nur in der Folge des Erlasses von Artaxerxes wurde in der Folgezeit Jerusalem aufgebaut, in den folgenden 49 Jahren. Darum war diese Einteilung 7 und 62 Jahrwochen ganz wichtig, damit man wusste, aha, das ist dieser Moment, wo nach 7 Jahrwochen die Stadt wieder aufgebaut worden ist. Das war eine Zeit ständiger militärischer Bedrohung. Können Sie nachlesen im Buch Nehemia. Die Prophetie geht dann weiter. Nach Ablauf der 62 Jahrwochen, die folgten ja auf die 7 ersten, wird der Messias ermordet werden. Er wird nichts haben. Nun, genau am Ende dieser 69 Jahrwochen kam Jesus als Fürst nach Jerusalem. 5 Tage später wurde er gekreuzigt vor den Toren Jerusalems. Es steht hier nicht, wie viel später, aber nach Ablauf wird er ermordet werden. Und Jesus Christus hat kein Friedensreich auf dieser Erde aufgerichtet. Viele haben gedacht, er hat versagt. In Wirklichkeit hat er einfach die Prophetie von Daniel erfüllt. Er wird nichts haben. Hätte er ein Friedensreich aufgerichtet, wäre die Prophetie nicht in Erfüllung gegangen. Auf dem Felsen Golgatha, draußen vor dem Gennad-Tor, wurde Jesus Christus durch Kreuzigung hingerichtet, ermordet. Und das auf Veranlassung des obersten Gerichtshofs von Israel durch den Sanhedrin. Er wird nichts haben. Nun, die Prophetie in Daniel geht weiter. Daniel 9, Vers 26. Nach diesem wird das Volk des kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Bis in die Endzeit wird es Krieg und Verwüstungen geben. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Der Text macht einfach deutlich, in der Folge der Ermordung des Messias wird ein Volk kommen und die Stadt Jerusalem und den Tempel, also den zweiten Tempel, wieder zerstören. Und von da an sollte es bis in die Endzeit eine Kette von Krieg und Verwüstungen über Jerusalem geben. Im Jahr 70, in einem schauderhaften, brutalen Krieg, verwandelten die römischen Legionen Jerusalem in ein Blutbad. Nach Aussagen eines Augenzeugen aus dieser Zeit kamen mehr als 1 Million Juden in diesem 140 Tage dauernden Krieg ums Leben. Tausende wurden anschließend gekreuzigt rund um Jerusalem herum und fast 100.000 wurden als Sklaven abgeführt in die Gefangenschaft. Jerusalem wurde völlig zerstört, die Stadtmauern geschleift, der zweite Tempel wurde in Staub und Asche gelegt. Nun, wir haben gelesen von der Endzeit. Was ist die Endzeit in der biblischen Prophetie? Die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, in der nach den Propheten das jüdische Volk einmal aus einer weltweiten Zerstreuung wieder zurückkehren würde in das Land der Väter. Ich betone, weltweite Zerstreuung. Nicht aus einem Land, wie damals aus Babylon. Nun, das haben wir genau im 20. Jahrhundert erlebt. Wie Millionen von Juden zurückgekehrt sind nach 2000 Jahren Exil in aller Welt, zurück ins Land der Väter, und 1948 wurde der Staat Israel wieder neu gegründet. Das heißt, irgendwie hat unsere geschichtliche Zeitperiode etwas zu tun mit dem Begriff Endzeit in der Bibel. Jetzt wollen wir schauen, ob es vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert tatsächlich eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem gegeben hat. Hier die wichtigsten Ereignisse der Geschichte. Wir haben schon gesehen, 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems durch die Römer. 132 nach Christus, es gab eine jüdische Erhebung, Revolte gegen die Römer unter einem falschen Messias Bar Kochba, der aber 135 nach Christus brutal durch Kaiser Hadrian niedergeschlagen wurde. Jerusalem wurde wieder neu zerstört und es gab mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk. 614, die Perser verwüsten Jerusalem. 627, Byzanz erobert Jerusalem zurück. 638, Eroberung Jerusalems durch die Araber, die ja kurz vorher Muslime geworden waren. Da sind wir ja im Zeitalter von Mohammed. Die haben in der Folge die Omar-Moschee auf den Tempelplatz gestellt und auch die El-Aqsa. Und von da an ist das dieses drittwichtigste Heiligtum dann geworden im Islam. 1071, Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099 durch die Kreuzfahrer. 1187 durch Sultan Saladin. 1244 durch die wilden Tataren. 1517, Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, Eroberung Jerusalems durch die Briten unter Sir Allenby of Harmagedon. 1948 im Unabhängigkeitskrieg nach der Ausrufung des Staates Israel. Israel konnte West-Jerusalem verteidigen, aber Ost-Jerusalem wurde durch Jordanien in Besitz genommen. Jerusalem wurde durch eine Mauer getrennt, wie Berlin. Es gab massive Verwüstungen in Ost-Jerusalem. Synagogen wurden in Kotstätten umgewandelt. Tausende von Grabsteinen am Ölberg wurden geschändet. 1967, im Sechstagekrieg, erobert Israel Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg nach fast 2000 Jahren zurück. Wir sehen, Daniel hat sich erfüllt bis ins 20. Jahrhundert mit einer Präzision, die wirklich atemberaubend ist. Jetzt mache ich, so wie in jedem guten Film, eine Rückblende. Wir denken zurück an die alte Zeit Israel in der Wüste Sinai. Moses sah die Zeit voraus, die auf das Jahr 70 folgen würden. Er sagte voraus, was geschehen würde, wenn Israel Gottes Wort missachtet. Wir lesen aus 3. Mose, Levitikus 26, Vers 31. Um 1500 vor Christus prophezeit: Ich lege eure Städte in Schutt und Asche und zerstöre euer Heiligtum. Eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Euer Land werde ich so verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen werden. Euch werde ich in alle Welt zerstreuen. Ich werde euch mit dem Schwert verfolgen. Euer Land wird zur Wüste werden und eure Städte zu Trümmerhaufen. Jeder Punkt hat sich erfüllt in den vergangenen 2000 Jahren. Das jüdische Volk wurde wortwörtlich in einem jahrhundertedauernden Prozess in alle 5 Kontinente zerstreut. Und durch alle Jahrhunderte hindurch bis ins 20. Jahrhundert verfolgt. Fazit: von 70 nach Christus bis heute 13 Millionen Tote. Das Land Israel, das ein Land war, das von Milch und Honig floss, sank in einem jahrhundertedauernden Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. Der Höhepunkt war im 19. Jahrhundert. Mark Twain besuchte 1867 das Land der Weevil. In seinem Buch Innocents Abroad schreibt er: das Land hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist spärlich bewohnt. Es hat keine Perspektive. Es ist ein Land gebrochen, ohne Hoffnung. Palästina im 19. Jahrhundert. Und jetzt möchte ich noch verweisen auf eine Prophetie des Propheten Hosea aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Hosea 3, Vers 4. So wird es dem Volk Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer mehr haben. Zuletzt werden sie aber umkehren und sich dem Ewigen, ihrem Gott, zuwenden. Und auch David, ihrem König. In der Endzeit werden sie sich mit Ehrfurcht dem Ewigen zuwenden und ihre Erwartung auf seine Güte richten. Ist das nicht eindrücklich, diese Beschreibung der 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes? Lange Zeit, hebräisch Yamim Rabim, viele Tage, keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer mehr. Seit 1948 hat Israel wieder Fürsten, aber bis heute keine Opfer. Der Bibeltext sagt aber, das soll nicht ewig sein, sondern lange Zeit. Verstehen Sie, wenn die Bibel sagt ewig, dann ist es ewig, und wenn es heißt lange Zeit, dann ist es lange Zeit. So einfach ist die Bibel. Aber es soll eine Wende kommen, in der Endzeit. Wir wissen, das ist die Zeit, wo das jüdische Volk zurückkehrt aus der weltweiten Zerstreuung. Da soll eine Wende stattfinden in diesem Volk, religiös, hin zu Gott und auch zu David, ihrem König. In der rabbinischen Literatur wird dieser Ausdruck hier in Hosea, David, ihr König, erklärt. Das ist eine Bezeichnung für den Messias. Das geht mir sehr zu Herzen, denn dann sagt diese Stelle aus, dass Israel als Nation in der Zeit vor der Endzeit irgendwie ein Problem haben muss mit dem Messias. Denn sonst müssten sie ja nicht in der Endzeit zum Messias umkehren. Das ist logisch, oder? 2000 Jahre Geschichte von Blut und Tränen. Keine Lösung der Judenfrage. Was übrig blieb, war die Sehnsucht nach Zion. Die Sehnsucht, einmal wieder zurückzukehren nach Jerusalem, in das Land der Väter, zum Ort des einstigen Tempels. Jedes Jahr, wenn man in den Familien Passa feierte, da grüßte man sich am Schluss des Festes mit Leshana Haba'a Birushalayim. Nächstes Jahr in Jerusalem. Beim Passafest gedenkt Israel ja an den einstigen Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens. Und man dachte daran, so wie Gott damals Israel aus der Not befreit hatte, so wird Gott am Ende der Zeit Israel befreien aus allen Völkern und es zurückführen in das Land der Väter. Aber dann verging wieder ein Jahr und man feierte wieder, sagen wir, in New York, in Bern oder irgendwo in Marokko, Passa, und in der Familie sagte man dann am Schluss zueinander Leshana Haba Birushalayim. Immer das Gleiche. Und das jahrhundertelang. Und es geschah nichts. Gar nichts. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Sie verstehen nun auch, was Zionismus eigentlich heißt. Es ist einfach Sehnsucht nach Hause, Sehnsucht nach Zion, dem Ort des einstigen Gottesdienstes. Nun, wir haben gesehen, dass in dieser Zeit, ab 70 nach Christus bis heute, das jüdische Volk keine Opfer mehr darbringen konnte. Wieso eigentlich nicht? Hier sind die äußeren historischen Fakten. Vom 1. bis zum 7. Jahrhundert haben wir in Jerusalem die sogenannte römisch-byzantinische Periode. Die Römer und Byzantiner hatten im Allgemeinen kein Interesse, dass die Juden wieder einen Tempel bauen auf dem Zionsberg. Vom 7. bis zum 20. Jahrhundert haben wir in Jerusalem die islamische Periode. Und Sie verstehen, dass man im Islam überhaupt kein Interesse hat, dass an dem drittwichtigsten Ort des Islam ein jüdischer Tempel gebaut werden würde. Und so haben wir die Geschichte Eisern gegen den Tempel. Obwohl seit dem Jahr 70 bis heute im Judentum täglich dreimal gebetet wird um die Wiedererrichtung des Tempels auf Zion. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Und dieses Gebet ist nie erhört worden. In Übereinstimmung mit Hosea 3, viele Tage ohne Schlachtopfer. Nun sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt des Vortrages angekommen. Wir können nämlich jetzt etwa 3500 Jahre jüdische Geschichte überblicken. Das ist eine große Reise. Aber ist auch lange gegangen, oder? Wir haben gesehen, wie in Verbindung mit der jüdischen Geschichte der Tempel von zentraler Bedeutung ist. Anhand der Geschichte des Tempels können wir die Geschichte des jüdischen Volkes in zwei Perioden teilen. Eine Periode mit Tempel und Opfern und eine Periode ohne Tempel und Opfer. Sie haben also zunächst eine Periode von über 1600 Jahren. Das ist die Zeit der stellvertretenden Opfer. Von Mose bis auf Titus, den römischen Feldherrn, der im Jahr 70 nach Christus den zweiten Tempel zerstört hatte. Von da an haben wir eine Periode von über 1900 Jahren bis heute. Das ist die Zeit ohne Opfer. Vom Jahr 70 nach Christus bis heute. Und Sie erkennen unschwer, es hat einen fundamentalen Wendepunkt in der jüdischen Geschichte gegeben im ersten Jahrhundert nach Christus. Irgendwie muss im ersten Jahrhundert nach Christus etwas so Fundamentales geschehen sein. Wir fragen ja nach dem Sinn der Geschichte, dass diese Wende kommen konnte. Diese Wende muss irgendwie noch fundamentaler gewesen sein als damals, als es unter Nebukadnezar zur Zerstörung des Tempels geführt hatte. Denn dort war es ja nur einige Jahrzehnte Unterbruch. Das war, weil Israel anderen Göttern gedient hatte. Was ist im ersten Jahrhundert geschehen? Noch dramatischer. Wir können es noch tiefer beschreiben. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk aus dem Judentum, steht im Traktat Yoma 39b, was die Rabbanim, die großen Lehrer Israels, gesagt haben. Arba'im shana kodem churban habayit. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels. Da wird erklärt, da haben die Opfer am großen Versöhnungstag keine Akzeptanz mehr gefunden bei Gott. Und zwar wird erklärt, dass das Los für den Bock für Gott nicht mehr in die rechte Hand gekommen war. Es war so, am Yom Kippur, gemäß 3. Mose 16, musste der Hohepriester zwei Ziegenböcke auf den Tempelplatz aufstellen. Und er musste herausfinden, welcher Bock sollte für Gott geschlachtet werden. Er nahm mit einem Griff aus einer Box zwei Lose, die wurden auf die Köpfe der Böcke gelegt, dann wurden die Lose in einem feierlichen Ritual geöffnet, das waren so zuklappbare Goldlose, im einen stand für den Herrn und auf dem anderen stand für den Bock, der weggeht. Also für den Sündenbock, der in die Wüste gehen muss. Und die Rabbanim haben erklärt, wenn das Los für den Herrn in die rechte Hand kommt, dann ist es ein Vorzeichen, dass Gott das Opfer akzeptieren will. Der Talmud sagt, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nie mehr am Yom Kippur in die rechte Hand. Versuchen Sie es zu Hause mit einem 1-D-Mark-Stück 40 Mal hintereinander zahlen. Und das bringt uns genau in die Zeit, als Jesus, der Rabbi aus Galiläa, aufgetreten war. Und schon in der Frühzeit seines öffentlichen Predigens wurde er von führenden Leuten abgelehnt und man machte Mordkomplotte gegen ihn, bis es schließlich im Jahr 32 zur Kreuzigung gekommen war. Das heißt also, seit der Zeit, als man Mordkomplotte auf den Messias Jesus machte, kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Die Opfer hatten keine Kraft mehr. Das sagen keine Christen. Das sagen die großen Rabbanim, die großen Lehrer Israels. Der Wendepunkt war also in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und so fragt man, was ist mit dem jüdischen Volk? Hat es keine Hoffnung mehr? Aber schauen Sie, Sie müssen das Neue Testament lesen, das ja fast nur von Juden geschrieben worden ist. Lukas ist die einzige Ausnahme von der. Wir wissen, dass er kein Jude war. Alles waren Juden. Und Paulus schreibt in Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, Gott hat Israel nicht verworfen, sein auserwähltes Volk. Er liebt es nach wie vor, aber er setzt die Nation, Israel als Nation, auf die Wartebank und gibt jetzt den Heidenvölkern die große Chance, die Botschaft vom Messias zu hören. Und nach dieser Zeit, wo die Völker, die nichtjüdischen Völker, die Botschaft vom Messias hören, nachher wird Israel wieder voll auf den Plan kommen. Römer 9 bis 11. Was war die Bedeutung des Todes des Messias? Der Prophet Jesaja um 700 vor Christus hat dies in prophetischer Vergangenheitsform, ein Kunstgriff der hebräischen Propheten, so geschildert. Jesaja 53. Und ich muss Ihnen erklären, die alten Rabbanim, die großen Rabbiner der alten Zeit, der Antike, die haben dieses Kapitel auf den Messias gedeutet. Kann ich Ihnen zeigen, an vielen Stellen aus der rabbinischen Literatur, sogar im Talmud, im Traktat Sanhedrin. Dieses Kapitel wird auf den Messias bezogen. Und was lesen wir da? Der Prophet beschreibt die Dinge, wie wenn sie gerade vor ihm abgespielt wären, in der Vision. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zur Schlachtung abgeführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Er duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Er wurde jedoch wegen der Schuld meines Volkes getötet. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld anderer dahingab, wird er wieder leben. Er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. Aber er trug die Strafe für viele und trat für die Schuldigen fürbittend ein. So detailliert war die Verwerfung des Messias prophezeit. Und Sie sehen, die Bedeutung ist, der Tod des Messias sollte die Erfüllung der Opfer sein, der Tieropfer, die nur symbolisch waren. Aber der Messias würde einmal sein Leben als Opfer einsetzen für die Schuld anderer. Und dann wieder auferstehen, wieder leben. Alttestamentlich war schon erklärt, was die Bedeutung der Symbolik der Tieropfer war. Die Tieropfer wiesen hin auf den, der einmal kommen sollte, um das Problem der Schuld des Menschen, der nicht fähig ist, die Tora einzuhalten, nach der Ethik der Bibel zu leben, um diese Schuld durch sein Opfer wegzunehmen. Als Stellvertreter. Erlösung durch Stellvertretung. Nun hat man natürlich früher argumentiert von kritischer Seite. Es ist ganz schön, dieses Kapitel Jesaja 53. Aber vielleicht wurde das einfach später geschrieben und dann hat man es dem Propheten Jesaja eingefügt. Nun, seit 1947 ist das Argument zum Schweigen gebracht. Hier sind wir in Qumran bei den Höhlen am Toten Meer. In Höhle 1 wurde eine vollständige Jesaja-Rolle gefunden aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und Sie können es in der Bibelausstellung die Stelle nachlesen in Jesaja. Das ist ein Original, als Kopie ausgestellt. Ich habe es auch gemacht. Jesaja 53 ist vollständig enthalten. Sie sehen, wir haben eine Abschrift aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Somit ist die Prophetie echt vorhergegeben und nachweislich im Nachhinein erfüllt worden. Hier die vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, die von dem Tod des Messias spricht. Und von seiner Auferstehung. Und von seiner Auferstehung. Es gab über 500 Augenzeugen, die Jesus Christus nach 3 Tagen lebendig wieder gesehen haben. Und er hat mit ihnen gesprochen während 40 Tagen. Er ist am Ende auf den Ölberg gegangen, östlich vom Tempelberg. Und da hat er das Mandat für die Weltmission gegeben. Ein 4-Punkte-Programm. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Er gab hier auf dem Ölberg, gegenüber vom Tempelberg, den Auftrag, die Botschaft des Friedens mit Gott, die Botschaft der Vergebung durch den gestorbenen und auferstandenen Messias, hinauszutragen in die ganze Welt. Und Sie sehen, diese Botschaft wurde hinausgetragen von Asien her, von Jerusalem, der Stadt des Friedens, wurde die Botschaft des Friedens durch den Tod des Messias in die ganze Welt hinausgebracht. Sehr früh kam die frohe Botschaft, das Evangelium, nach Europa. Und man erklärte den Europäern, die kosmische Kräfte in der Natur damals anbeteten, ihr müsst umkehren von diesen Göttern, die keine Götter sind, denn es ist die Schöpfung, das ihr anbetet. Ihr müsst umkehren zum Schöpfergott, und er hat seinen Sohn gesandt als Messias. Er ist für unsere Schuld stellvertretend gestorben. Die Strafe, die wir verdient haben, hat er getragen. Wenn ihr eure Schuld reuig, ehrlich Gott bekennt, bekommt ihr Vergebung. Vergebung durch Stellvertretung. Viele Europäer haben diese Botschaft angenommen. Durch all die Jahrhunderte hindurch bis ins 20. Jahrhundert. Viele Europäer nur äußerlich. Viele Millionen von Europäern gibt es, die sind reine Namenchristen. Die haben keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Messias, dem Auferstandenen. Nun, ich rede nicht davon. Ich rede, was positiv ist. So viele Europäer, Millionen haben durch die Jahrhunderte hindurch den Messias kennengelernt. Die Botschaft ist hinausgetragen worden zu entferntesten eingeborenen Stämme. Haben Sie gewusst, dass praktisch alle afrikanischen Stämme wissen um einen Schöpfergott, der in ihren Kultreligionen allerdings kaum eine Rolle spielt? Sie sagen, unsere Väter, unsere Vorfahren haben gegen diesen Gott gesündigt und jetzt ist er zornig und er ist weit, weit weg von uns. Und dann sind Botschafter gekommen, die haben gesagt, es gibt einen Weg zurück. Dieser Gott ist nach wie vor interessiert an uns. Und er kann uns befreien von der Angst der bösen Geister. Und so haben Millionen von Afrikanern echt diese Botschaft des Friedens angenommen und sind frei geworden von der ständigen Angst der Geister. Die Botschaft ist gekommen zu den Indianern. Die Botschaft ist gekommen nach China. Haben Sie gewusst, dass es heute 60 Millionen Christen gibt in China, die im Untergrund leben? Das sind übrigens mehr als Mitglieder der Kommunistischen Partei. Die haben nur 40 Millionen. 60 Millionen echte Christen in China heute. Aber die Botschaft ist gekommen bis zu den Eskimos am Ende der Welt, ja? Und selbst die Bibel ist in Eskimo-Sprachen übersetzt worden. In diesen 2000 Jahren gewissermaßen ist die Botschaft in alle 5 Kontinente gekommen. Es gibt die Bibel, wenigstens in Teilen, in 2200 Sprachen. Es gibt Botschaften des Friedens auf Kassetten in etwa 4700 Sprachen und Dialekte. Die Botschaft wird übers Radio selbst in geschlossene Länder hinein ausgestrahlt. Und während dieser Zeit der Verkündigung des Evangeliums in aller Welt war das jüdische Volk durch dieses Bild gekennzeichnet. Durch den von Ghetto zu Ghetto und von Stadt zu Stadt wandernden, gehassten und geächteten Juden. Aber das sollte nicht so bleiben. Denn die Propheten haben es deutlich vorausgesagt. Schauen Sie, im Alten Testament, Amos, die letzten 2 Verse von Amos. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Vor weit über 2000 Jahren vorausgesagt. Und die Wende ist gekommen ab 1882. Merken Sie sich diese Zahl. Da hat die erste Aliyah stattgefunden. Einwanderungswelle, damals aus Russland, wegen der Judenverfolgung unter den Zaren, unter den letzten Zaren. Da begann die erste Welle. Und es ist eine zweite Welle gekommen und, bis Millionen eingewandert sind im 20. Jahrhundert. Eine weitere Stelle. Aus Ezekiel 36, 24 und 28, im 6. Jahrhundert vor Christus prophezeit. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. So klare und zweideutige Aussagen. Und in unserem Jahrhundert, wir sind Augenzeugen, ist es Realität geworden. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Und schauen Sie, in der Wiederherstellung des jüdischen Volkes, des Schicksals des jüdischen Volkes, wie Amos sagt, ab 1882, da haben die zwei schrecklichsten Kriege der Menschheitsgeschichte Schlüsselrollen gespielt. Als die ersten Einwanderer aus Russland nach Palästina kamen, die hat man als verrückt angesehen. Die gehen ja nach Palästina, das Teil war von dem großen osmanischen Reich der Türken. Ein muslimisches Reich. Und die Muslime haben überhaupt kein Interesse, dass auf ihrem Boden ein Judenstaat entstehen würde. Das ist auch gegen islamische Lehre. Der Islam lehrt, ein Gebiet, das einmal durch den Islam erobert worden ist, darf nicht durch Nicht-Muslime beherrscht werden. Sie dürfen da zwar wohnen, aber sie dürfen nicht darüber herrschen. Und sie nennen dieses Gebiet Darul Islam, Gebiet des Islams. Palästina ist Darul Islam. Da darf nie ein Judenstaat entstehen. Dann kam der Erste Weltkrieg. Deutschland hatte sich damals auf die Seite der Türken gestellt. Dadurch kamen die Alliierten und haben Deutschland bombardiert. Und sie haben die Türken bombardiert und dabei das Osmanische Reich total zerschlagen. Palästina wurde englisches Protektorat. Und während des Krieges, 1917, hat Lord Balfour im Namen der Regierung von England den Juden versprochen, in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Aber Sie wissen es wohl, nach dem Krieg kam alles anders. Die islamischen Völker waren total gegen eine jüdische Besiedlung von Palästina. Dann haben sich die Engländer schließlich feige aus der Affäre ziehen wollen. Es ist dann zum Zweiten Weltkrieg gekommen, mit einer schauderhaften Judenverfolgung. 6,5 Millionen Juden sind umgebracht worden. Und das hat nach dem Krieg in einer Mehrheit der Vereinten Nationen Mitleid geweckt mit dieser Nation, sodass im November 1947 bei der großen UNO-Abstimmung eine Mehrheit für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina gestimmt hat. Das wäre heute unmöglich. Aber unter dem Einfluss dieses Völkermordes damals war das Mitleid in aller Welt so groß, dass man die Drohungen der islamischen Nationen ignorierte, die sagten, wir werden alles zusammenschlagen. Also diese zwei Weltkriege, die verrücktesten, sinnlosesten Kriege der Weltgeschichte, haben Schlüsselrollen gespielt in der Wiederherstellung des jüdischen Volkes und damit in der Erfüllung alter Prophetie der Bibel. ...1948 war aber der Tempelberg Zion nicht Teil des Judenstaates bei der Ausrufung. Denn die UNO hatte beschlossen, dass der Ostteil internationalisiert werden soll und sie haben ganz klar den Tempelberg ausgeschlossen. Nun erklären Sie mir mal, was ein Zionismus ohne Zion ist. Das ist wie eine schöne Frau ohne Augen. Ja, schrecklich. Niemand wusste, wie soll das genau weitergehen. Aber der Prophet Jeremia hatte um 600 vor Christus vorausgesagt, Jeremia 31, 10, 12, ihr Völker, hört, was der Ewige sagt. Macht es auf den fernsten Inseln bekannt. Also auch in Gießen. Ich habe Israel zerstreut. Ich werde es auch wieder sammeln. Sie werden zum Berg Zion kommen und Jubellieder anstimmen. Das elektrisiert. Nicht nur einfach ins Land der Väter, wie wir schon gesehen haben, sondern sie werden zum Berg Zion kommen. Niemand wusste, wie das sich jemals erfüllen sollte. 1967 wurde in der muslimischen Welt im Nahen Osten über die Medien breit und lang verkündigt, ausgerufen, jetzt wird es zur totalen Vernichtung des Judenstaates kommen. Es wird ein Blutbad sondergleichen geben. Wir werden die Juden ins Meer hinaustreiben. Das war so dramatisch, dass Israel damals zum Erstschlag gezwungen war. Und so brach der Sechstagekrieg aus. An drei Fronten. Ein Krieg, in dem es um das bloße Überleben einer Nation ging. Im Westen dachte man, jetzt ist das Ende des Judenstaates gekommen. Gegen eine dermaßen gewaltige Übermacht. Jetzt ist das Ende. An drei Fronten. Man wusste nicht, dass in den ersten Stunden des Krieges bereits die Luftwaffe von Syrien und Ägypten weitgehend am Boden zerstört war. Die gingen mit Flugzeugen nach Syrien und Ägypten und flogen im Tiefflug über die Militärflughäfen hinweg und schossen ein parkiertes Flugzeug nach dem anderen zu Trümmern. Dann am dritten Tag, am Mittwoch, in einer sagenhaften Aktion von Fallschirmspringern, wurde Ostjerusalem mit dem Tempelberg erobert. Es ging so. Nasser, damals Präsident von Ägypten, hat telefoniert an König Hussein in Jordanien. Er hat gesagt, du, die Anfangserfolge sind gewaltig gegen Israel. Du musst unbedingt mit in den Krieg eingreifen von deiner Front her. Das war alles Lüge, nicht wahr? Aber König Hussein hat dann Nasser geglaubt. Israel hat ihm gesagt, greif uns nicht an. Das wird schwerste Konsequenzen haben, wenn du angreifst. König Hussein hat dann von Jordanien mit schweren Waffen von Ostjerusalem her hinübergeschossen und das war die Antwort, der Fallschirmspringertrupp eroberte Ostjerusalem und den Tempelberg. Hier steigen diese Fallschirmspringer hinauf, die Treppe auf die Plattform, hinauf zum einstigen Tempel des jüdischen Volkes. Zurück in Zion. Das war so dramatisch. Auf Zion, wie Träumende sind sie hier. Nach 2000 Jahren zurück an dem Ort der Väter. Zurück beim alten Tempel. 2000 Jahre hat man gebetet für Zion. Und schauen Sie, Psalm 126. Was man dauernd im Tempel auf Zion gesungen hat, durch den Priesterchor aufgeführt, ein Stufenlied. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Nach 6 Tagen war Ruhe. Am Schabbat, exakt am Schabbat, war der Krieg vorbei. Und die ganze Welt hat gesehen. Es ist unglaublich. So etwas hat man noch nie gesehen in 6 Tagen und ein Volk überlebt auf diese Weise. Sie sind zurückgekommen zur Klagemauer, die noch ein originaler Überrest ist der westlichen Stützmauer des einstigen Tempels. Zurück an der Mauer. Ein Umzug in Jerusalem. Eine Nation hat überlebt. Das ist so dramatisch gewesen. Und selbst Atheisten haben doch damals in den 60er Jahren wirklich gemerkt, das ist gar nicht mehr normal. Da geschieht mehr. Das ist wirklich spürbar gewesen, der Arm des Ewigen in der Geschichte. Eine Parade am Himmel nach dem Sechstagekrieg. Der Davidstern am Himmel, das Symbol des Messias, der einst Jerusalem völlig erlösen wird. Moshe Dayan war der Oberbefehlshaber damals. Er befürchtete, dass nach dem Krieg die Kämpfe wieder aufflammen könnten. In einer Geste der Versöhnung sagte er den Muslimen, ihr dürft den Tempelberg weiterhin verwalten. So wurde zwar später Jerusalem, Ostjerusalem mit dem Tempelberg, annektiert durch Israel als ewige, unteilbare Stadt. Und dennoch ist in Wirklichkeit der Tempelberg bis heute durch die islamische Organisation des Waqf beherrscht. Hier. Und am Überrest des einstigen Tempels, an der Klagemauer, betet Israel für die Aufrichtung des dritten Tempels. Sie sehen, hier haben wir die Situation von heute. Sie verstehen, dass in mehr und mehr Juden die Sehnsucht auf tiefste Weise wach geworden ist. Seit 1967 die Sehnsucht nach Zion und dem Tempel. Das ist Rabbi Yisrael Ariel. Er war einer der Fallschirmspringer, die damals den Tempelberg eroberten. Das hat sein Leben so geprägt, dass er 1988 das Mechon HaMikdash, das Tempelinstitut, gegründet hat. Und da werden Tempelgeräte bereits fixfertig für den Gebrauch im dritten Tempel hergestellt. Das ist also kein Märchen ohne Quellenangabe, sondern ich bin selber verschiedene Male da gewesen und habe das auch als Augenzeuge gesehen. Hier sind wir in einem Gebäude der Atarale Yoshna, eine andere Tempelbewegung. Die hat hier das Modell des Tempels ausgestellt. Sie können es vielleicht lesen da. Third Temple, dritter Tempel. Degen Bayit Shlishi, Modell des dritten Tempels. Und wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, dann fallen Ihre Blicke auf den Tempelplatz, in dessen Mitte sich die goldene Kuppel der Omar-Moschee wölbt. Hier stehen wir vor einem Gebäude der Ateret Kohanim, Krone der Priester. Hier werden Israelis, die von Aaron, dem hohen Priester, abstammen, die aus dem Stamm Levi sind, die werden hier ausgebildet zum praktischen Priesterdienst für den dritten Tempel. Das sind Juden, die zum Beispiel, die heißen Kohen. Kohen heißt auf Hebräisch Priester. Oder Kohn, Kahane, Kogut. Das sind alles priesterliche Namen. Oder Levi. Die stammen aus dem Stamm Levi, dem Priesterstamm. Da gibt es Variationen, Levin, Lewinsky und so weiter. Nicht alle ganz passend, ja? Hier sehen Sie Salomon Gershon. Er ist in einem Krieg in den 50er Jahren verwundet worden, wurde invalide. Dann kann man aus der Armee ausscheiden, wenn man invalid ist. Aber er wollte nicht. Und so hat er dann im Sechstagekrieg mitgekämpft in der Fallschirmspringertruppe und hat den Tempelberg auch erobert. Ich sage das nur so, um ein bisschen zu erklären, wie der Charakter dieses Mannes ist. Der hat die Getreuen des Tempelberges gegründet und die haben den ersten Baustein für den dritten Tempel bereitgestellt. Das ist ein 4 Tonnen schwerer Stein aus der Negev-Wüste, der ohne Metallgegenstände, nur mit Kieselsteine zubereitet worden ist. Salomon Gershon wollte ihn schon dreimal auf den Tempelplatz bringen, aber bis jetzt ohne Erfolg. Das ist nicht so einfach. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Die biblische Prophetie bezeugt ganz klar an vielen Stellen, es wird ein Tempel erstehen neu auf Zion. Das können Sie nachlesen. Joel 1 und 2, Offenbarung 11, 2. Thessalonicher 2 und so weiter und so fort. Es wird ein Tempel hier erstehen, ein dritter Tempel. Und die Bibel sagt, das wird die Zeit sein, wenn der Antichrist auftreten wird. Ich erkläre das Wort Anti, heißt gegen oder auch anstelle von. Christus ist das griechische Wort für Messias. Der Antichrist ist einer, der sich an die Stelle des wahren Messias stellt. Sprich, ein falscher Messias. Der Antichrist wird kommen und wird die große Masse von Israel verführen, dass sie glauben werden, er sei der Messias. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 5, 43 zu den damaligen Führern, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Es ist ein Prinzip, meine Damen und Herren, wenn man die Wahrheit ablehnt, wird man automatisch offen für jede Form von Verführung. Das gilt nicht nur für Juden, sondern es gilt auch für Europäer allgemein. Die Bibel sagt, das wird aber auch die Zeit sein, wo es in Israel eine gewaltige Erweckung geben wird unter dem jüdischen Volk. Wo ein Überrest der Schaar Israel, der Überrest Israels umkehren wird zu Gott. Und sie werden durch das Lesen der Bibel erkennen, und er war doch der Messias. Ich habe in meinem Buch Der verheißene Erlöser darauf hingewiesen, dass es im Alten Testament über 300 Prophezeiungen gibt, die sich in Jesus von Nazareth erfüllt haben, als Messias. Ich habe das erarbeitet damals als Teenager, war überwältigt durch ein Buch von einem amerikanischen Juden. Und das hat mich dazu geführt, mal diese Prophezeiung zu suchen. Ich habe eine Liste angefertigt, erstens, zweitens, drittens, habe das ganze Alte Testament durchgearbeitet und bin dann gekommen auf 299, 300, 301, 302. Das hat mich damals als Jugendlicher dermaßen überwältigt. Man kann wirklich beweisen, dass Jesus der Messias ist. Nun, das wird der Überrest Israels in dieser Zeit sehen. Ich kann Ihnen nebenbei noch sagen, man sieht von dieser Entwicklung schon heute etwas. Heute gibt es etwa 350.000 Juden weltweit, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Seit den 60er Jahren sollen sich fast 100.000 Juden zu Jesus als dem Messias gewandt haben. Rechnen Sie das auch aus auf die Zahlenverhältnisse von Deutschland und Sie sehen, es kommen heute mehr Juden zum Glauben an den Messias als Deutsche oder Schweizer. Das ist ganz eindrücklich. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Das hat es nie mehr gegeben seit dem ersten Jahrhundert nach Christus. Aber die große Erweckung in Israel wird erst noch kommen. Und Sie verstehen, wenn ein dritter Tempel auf Zion gebaut wird, das wird mehr als 1 Milliarde Muslime in aller Welt in glühenden Zorn versetzen. Und jetzt sehen Sie, dass die New Yorker Times recht gehabt hat, als sie vor Jahren schon geschrieben haben. Der Tempelplatz, diese Quadratmeter sind die explosivsten Quadratmeter der Erde. Der dritte Tempel wird erstehen. Dieser Überrest aus Israel wird in den Opfern, die sie wieder einführen, erkennen, das sind Hinweise auf den Opfertod des Messias. Noch ein Wort. Wir haben doch über Daniel 9 und die Jahrwochen gesprochen. Einer der größten Rabbiner im Judentum, Moshe ben Maimon, der oft als zweiter Mose bezeichnet worden ist, hat im 13. Jahrhundert geschrieben in einem Brief an eine jüdische Gemeinde in Jemen, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Doch diese sind uns verborgen. Die alten Weisen gesegneten Andenkens haben uns den Rat gegeben, dass wir diese Zahlen nicht nachrechnen sollen. Weil man sonst einem einfachen im Volk einen Fallstrick legt, wenn er feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias doch nicht gekommen ist. Darum haben sie den Rat gegeben, darum haben sie gebetet, dass wer diese Zahlen nachrechnet, dass sein Gemüt zerspringe und seine Rechnung zunichte gehe. Dramatisch, nicht wahr? Aber ich kann Ihnen sagen, mein Gemüt ist immer noch gut. Gott sei Dank. Und die Rechnung haben Sie gesehen heute Abend. Ja, und dann wird man einfach feststellen, die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist doch gekommen. Wie das Hunderttausende von Juden heute bereits sehen. Der Antichrist wird in den dritten Tempel gehen und ihn entweihen. Er wird ein Götzenbild aufstellen, das sprechen kann. Stellen Sie sich mal vor, was das für Magie ist. Er wird in das Allerheiligste hineingehen und sagen, ich bin Gott. die Masse des jüdischen Volkes wird das akzeptieren. Und darum wird die schützende Hand über Israel weggehen, die da gewesen ist seit 1948. Es wird dazu kommen, wie Daniel es vorausgesagt hat, der König des Nordens, dann im 11, Vers 45, wird in der Endzeit einen Feldzug starten und ganz Israel überrennen. Nebenbei gesagt, der König des Nordens ist in der Bibel in der Vergangenheit immer ein Ausdruck gewesen für Großsyrien. Eine gewaltige Armee, sagt Joel 2, wird das ganze Land überrennen. Vor dieser Armee wird das Land sein wie der Garten Eden und nach der Armee alles verbrannt. Israel wird überrannt werden. Sacharja 12, Vers 2, um 520 vor Christus geschrieben. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. An jenem Tag werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich ganz gewiss daran verwunden. Zu jener Zeit werde ich alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem anrücken werden. Jerusalem wird wieder ein Blutbad werden. Eine Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Wer zu viel trinkt, verliert jegliches objektive Denken. Und so wird also Jerusalem den Völkern ringsum alles objektive Denken wegnehmen. Man wird nur noch sagen, heiliger Krieg um Jerusalem. Sie sehen, wie aktuell Sacharja ist. Dazu wird schon längst dauernd aufgerufen. Sacharja 13, 8. So wird es kommen mit der ganzen Bevölkerung des Landes. Zwei Drittel davon werden umkommen, aber der dritte Teil wird überleben. Ich werde die Überlebenden reinigen, wie man Silber im Schmelzofen reinigt und Gold auf seine Echtheit prüft. Das ist nicht angenehm im Schmelzofen sein, ja? Sie werden zu mir um Hilfe rufen und ich werde ihr Gebet erhören. Ich werde zu ihnen sagen, ihr seid mein Volk und sie werden sagen, du Ewiger bist unser Gott. Immer wieder, wenn ich nach Israel gehe und so die Volksmassen sehe, denke ich manchmal, wer gehört vielleicht zu den zwei Dritteln und wer zu dem einen Drittel? Das ist eine existenzielle Frage. Jetzt kommen noch ein paar ganz wenige Bilder. Israel überrannt, Jerusalem in größter und höchster Bedrängnis. Und das wird einen Weltkrieg auslösen, wo der Herr Jesus Christus in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede sagt, es wird so schrecklich sein, dass die Menschheit an den Abgrund der Selbstvernichtung kommen wird. Sacharja 14,3. Dann aber wird der Ewige selbst gegen diese Völker kämpfen, wie er in früheren Zeiten für sein Volk gekämpft hat. Mit seinen Füßen wird er an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, östlich von Jerusalem. Der Messias kommt zurück, auf den Ölberg, als Richter der Welt. Da, wo er vor 2000 Jahren aufgefahren ist und das Mandat für die Weltmission gegeben hatte, da kommt er zurück als Richter der Welt. Wir sind heute zwischen diesen beiden Ölbergereignissen. Und wir sind alle aufgerufen zu wählen zwischen dem Heiland, dem Retter der Welt oder dem Richter der Welt. Es ist die gleiche Person, Jesus Christus. Aber wir müssen uns entscheiden. Jerusalem ist eine Chance zum Frieden mit Gott oder auch ein Hindernis, wenn wir diesen Frieden ablehnen. Auf dem Ölberg, hier der höchste Punkt des Ölberges, wird Jesus Christus zurückkehren. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist dramatisch. Und die Welt wird sehen, dann lebt er also doch. Der historische Jesus wird zurückkehren. Sacharja 12. Eine Stelle, die im Talmud auf den Messias bezogen wird. Das ist also ganz dramatisch. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt. Sie werden weinen und wehklagen wie um einen Erstgeborenen. An jenem Tag wird die Wehklage groß sein in Jerusalem. Alle Sippen im Land werden an dieser Totenklage teilnehmen. Jede für sich Männer und Frauen getrennt. Sie werden auf den Messias blicken, den sie durchbohrt haben. Und das soll vom Messias sprechen. Das ist doch gewaltig. Ich habe mit einem Taxichauffeur in Jerusalem gesprochen. Man kommt so viel schneller, ganz natürlich ins Gespräch über Glaubensfragen. Bei uns sprechen die Leute lieber über Sexualität als über Religion. Religion, das ist intim, Sexualität nicht. Ja, man kann auch anderer Ansicht sein, aber in Israel ist das also so, man spricht ganz natürlich über Glaubensfragen. Wir haben über den Messias gesprochen und ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommt. Stellen Sie sich vor, so ganz in Nähe vom Ölberg, ja. Und dann sagte ich, aber ich glaube, dass er schon gekommen ist. Und es ist ja so wie in Zacharia 12. Vehibitu elai et asher dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dann muss er zweimal kommen. Einmal, um durchbohrt zu werden und einmal, um hier beweint zu werden. Israel, ganz Israel, besonders Jerusalem, wird wehklagen. Und man wird sagen, er war der Messias und wir haben ihn nicht erkannt. Alle Sippen werden teilnehmen an dieser Totenklage über jemand, der lebendig vor ihnen steht. Das ist dramatisch, das Alte Testament. Im Licht des Neuen Testaments. Männer und Frauen getrennt. Ja, wieso denn? Jeder wird persönlich vor Gott stehen. Es gibt Ehepaare, da meint der Mann doch im vollen Ernst, er könne auf das Konto des Glaubens seiner Frau leben. Oder umgekehrt. Das geht nicht. Jeder Mensch muss sich ganz persönlich zu Gott hinwenden. Das kann nicht die Ehefrau für den Ehemann machen. Und das kann nicht der Ehemann für die Ehefrau machen. Das können nicht Eltern für die Kinder machen. Jeder muss es selber machen. Brutal ehrlich aufräumen in seinem Leben und Gott aufdecken, alles, was wir verkehrt gemacht haben und wie wir gegen die Tora, gegen das Gesetz Gottes gesündigt haben. Das werden sie tun, klagen. So klagt man übrigens Männer und Frauen getrennt, auch heute schon an der Klagemauer in Jerusalem. Jeder steht persönlich vor Gott. Es ist so wunderbar, eine Einheit von Mann und Frau zu sein. Ganz eng, so tief, wie das keine Verbindung geben kann unter Menschen. Aber vor Gott steht doch jeder persönlich da. Männer und Frauen getrennt. Und was können sie dann beten? Zum Beispiel Jesaja 53. Wegen unserer Übertretungen wurde er verwundet. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe, die uns Frieden, Hebräisch Shalom, brachte, traf ihn. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Wir irrten umher wie Schafe. Ein jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Ich war mal in einem Jugendlager und habe über das Thema gesprochen. Und dann habe ich einen Jungen vorne rausgegriffen und habe gesagt, wie heißt du? Der hieß, glaube ich, Hermann. Da habe ich gesagt, so ist es, nehmen wir das mal ganz persönlich. Wegen Hermanns Übertretungen wurde er verwundet. Wegen Hermanns Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe, die Hermann Frieden brachte, traf ihn. Und durch seine Striemen ist Hermann geheilt worden. Hermann irrte umher wie ein Schaf. Er ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr Hermanns ganze Schuld aufgeladen. So kann man die Bibel persönlich nehmen. Ich habe mal am Bahnhof in Zürich, am Hauptbahnhof, als Teenager noch mit Leuten das Gespräch gesucht über Glaubensfragen und dann bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und da habe ich gesagt, glauben Sie, dass Jesus für Sie gestorben ist? Und dachte ich, ja, er ist doch für alle gestorben. Aber glauben Sie, dass er für Sie gestorben ist? Ja, er ist ja für alle gestorben. Ja, aber sagen Sie mir, glauben Sie, dass er auch für Sie persönlich gestorben ist? Und er konnte nicht Ja sagen. Der konnte nur in Generalitäten stecken bleiben. Und das ist die große Frage. Glauben Sie, dass Jesus Christus für Sie persönlich und für das, was in Ihrem Leben geschehen ist, gestorben ist? Dann nehmen Sie dieses Jesaja-Kapitel ganz persönlich. Und ich kann Ihnen sagen, dass von diesen Hunderttausenden von Juden, die heute an Jesus, den Messias, glauben, bei den meisten Jesaja 53 eine Schlüsselrolle gespielt hatte, dass sie zum Glauben an den Erlöser gekommen sind und gesehen haben, wie die Opfer, die man seit dem ersten Jahrhundert nicht mehr hat, wie die alle auf den Messias hingewiesen haben und in ihm die Erfüllung gefunden haben. Es ist das gleiche Prinzip geblieben. Erlösung durch Stellvertretung. Und das Prinzip ist das gleiche geblieben. Der reuige Mensch muss vor Gott seine Schuld ehrlich bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 im Neuen Testament. Wenn wir unsere Sünden eingestehen und Gott bekennen, so erweist er sich treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine gewaltige Botschaft. Frei zu werden von Schuld. Nicht nur einfach von Schuldgefühlen. Von Schuld. Was kann man mit Schuldgefühlen machen? Man kann das Gleiche machen wie, ich habe einen Mitsubishi-Bus. Das ist ein ganz guter Bus, weil da kommt plötzlich ein gelbes Lämpchen, wenn ich zu wenig Öl habe. Und das kommt noch vor dem roten Lämpchen. Glücklicherweise, sonst wäre mein Motor schon mehr als einmal kaputt gegangen. Nun, was kann ich machen mit dem orangen Lämpchen? Ich kann es mit dem Hammer zu Tode schlagen und weiterfahren, oder ich kann anhalten und Öl einfüllen. Das ist das Gleiche mit den Schuldgefühlen. Sie können die zu Tode schlagen, und Sie werden Spezialisten dazu finden, die Ihnen dabei helfen. Die sind geschult, professionell. Oder Sie können diese Schuld einfach Gott bekennen und die Vergebung in Anspruch nehmen, mit Danken. Und dann fahren Sie weiter. Jesus Christus ist einmal gekommen, um das Problem der Schuld zu lösen. Und er wird wiederkommen, um sein Friedensreich in dieser Welt aufzurichten. Es ist ganz interessant, die Propheten haben gesagt, der Messias kommt und wird leiden. In der Folge wird das jüdische Volk zerstreut werden. Und die Propheten sagen, in der Zeit, wo der Messias kommen wird, um zu herrschen, in der Zeit davor wird das jüdische Volk aus allen Völkern gesammelt werden in das Land der Väter. Das ist ein dramatischer Parallelismus. Und in der Zeit dazwischen, das war die große Chance für Europa, Amerika, Afrika, Asien und Australien. Haben Sie die Chance, die Friedenschance von Jerusalem, der Stadt des Friedens, für sich in Anspruch genommen? Das wünsche ich Ihnen. Und so verabschiede ich mich heute Abend mit dem hebräischen Gruß, der heißt Frieden, Shalom.